Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
Michael Stiller und meinem Kollegen
Jan Scholzen. Ja, nachdem wir in der letzten Woche uns um das Thema Preisverhandlung gekümmert haben, wollten wir uns jetzt diese Woche und auch nächste Woche um das Thema Preiskommunikation einmal austauschen und haben uns zwei Ideen geboren. Micha, was sind unsere Ideen für das Thema Preiskommunikation?
Grundsätzlich ist ja einmal die Frage, der Weg weg vom Preis. Wir wollen ja nicht über den Preis reden, das haben wir ja in der Preisverhandlung schon gehabt. Und die andere Idee ist natürlich, was passiert, wenn wir nicht drum herum kommen?
Den Weg zum Preis. Genau, also die Preiskommunikation im engeren Sinne, das wie kann ich Nebelbomben werfen, wie kann ich den Preis verschleiern, wie kann ich den Preis klein machen, das machen wir in der nächsten Woche mit dem Thema Weg zum Preis und diese Woche eben das Thema weg vom Preis. Also wo beginne ich idealerweise, wie kann ich meine Preiskommunikation aufsetzen, dass der Preis unwichtiger wird.
Genau, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir heute auch über viele Dinge reden, die man einfach vergisst im Alltag, die man aber relativ schnell anwenden kann, ohne dass man jetzt großartig was tun muss, sondern das kann man eigentlich vom Podcast, vom Handy an den Schreibtisch direkt bringen.
Genau, aber sag mal, warum soll der Preis denn überhaupt wichtig sein? Ist der Preis überhaupt wichtig?
Das ist ja das Faszinierende. Alle sagen ja, der Preis ist wichtig, aber klar, ja, wir tauschen ja Leistung gegen Preis, das machen wir, deswegen reden wir ja von Preis-Leistung, aber die große Frage ist ja immer, wie wichtig ist eigentlich der Preis?
Ja, ich würde das auch nochmal hinterfragen. Also ist der Preis wirklich wichtig? Ich arbeite im Vertrieb, kenne viele Kollegen, die ebenfalls im Vertrieb arbeiten und natürlich ist man schnell bei dieser Aussage, es geht nur noch um Preis, Preis, Preis. Aus meiner Sicht machen wir es uns im Vertrieb da aber deutlich zu einfach, ne?
Ja, komplett, ne? Also das ist ja genau der Punkt. Der Preis kann ich immer schnell drüber reden. Da muss ich mir auch nicht viele Gedanken machen. Der geht nach unten und mein Absatz geht hoch. Das ist ja die Idee dahinter. Aber nehmen wir doch mal die Energiebranche. Alle sagen immer, es geht nur um den Preis bei Strom. Ein schön vergleichbares Produkt. Trotzdem haben halt nur 30% bisher überhaupt ihren Energieversorger gewechselt.
Das heißt, 70%, die wählen einen Anbieter ihres Vertrauens, der eben nicht auf diesen Vergleichsportalen bei Check24, Verivox oder wo auch immer auf Nummer 1 als günstigster Anbieter.
Ja, die wählen noch nicht mal zwingend, sondern die sind im Wesentlichen noch bei ihrem Grundversorger. Vielleicht in einem Sondertarif schon, aber bei ihrem Grundversorger. Das ist zumindest die Zahlen der Bundesnetzagentur von 2017. Heißt ja aber, wenn 30% nur gewechselt haben, kann der Preis ja nur für 30% eine Rolle spielen, weil der Grundversorger ist nie, also ich kenne keinen Fall, wo der Grundversorger wirklich der günstigste Anbieter wäre.
Das heißt, der Preis ist grundsätzlich nicht bei 100% der Nachfrager das wichtigste, das zentrale Argument. Es muss also noch mal was anderes geben und darum soll es auch heute gehen. Wie schaffe ich es, auch diese letzten 30%, die wirklich nur auf den Preis schauen, wie schaffe ich die mit anderen Argumenten zu überzeugen?
Ja, es geht ja gar nicht nur um die wirklich auf den Preis schauen, sondern das Thema ist ja, schauen die wirklich auf den Preis? Weil auch da nochmal, ich gehe jetzt nochmal zu dem Beispiel zurück, diese 30%, die den Grund oder den Versorger gewechselt haben, weg vom Grundversorger, die sind ja auch nicht alle bei dem Anbieter auf Platz 1 von Verivox, sondern wir glauben immer, ja, die haben da aber wegen dem Preis gewechselt. Aber das, was wir uns in Erinnerung rufen müssen, ist ja, wir dürfen ja diese Preissensitivität, also wie groß ist der Einfluss von Preisunterschieden auf meine Kaufentscheidung, die dürfen wir gar nicht so überschätzen.
Nicht unterschätzen, sagst du?
Nee, überschätzen.
Nicht überschätzen. Okay, also ja, deinen Punkt habe ich verstanden. Du sagst, die Preissensitivität, das heißt, wie sensitiv ändert sich die abgefragte Menge oder die bezogene Menge in Abhängigkeit vom Preis, die ist gar nicht so groß, sagst du.
Genau, beziehungsweise darf ich sie gar nicht so groß werden lassen. Ne? Wir sind da, du nennst es immer so schön die Commodity-Falle.
Ja, genau. Also je mehr ich mich vergleichen lasse, je mehr ich mich in diese Falle locken lasse von Einkäufern, von Vergleichsportalen, teilweise auch von Werbung, desto schwieriger mache ich es mir als Anbieter.
Und natürlich auch, also immer aus dem Gedanken heraus, also es ist so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Oh Gott, die anderen reden über den Preis, dann rede ich jetzt auch über den Preis, weil das scheint ja wichtig zu sein.
Genau, ganz falsch, ne? Ja. Ganz falsch. Wir hatten es beim letzten Mal beim Thema Preisverhandlungen ja gesagt, man hat gearbeitet, man hat zusammen eine Konfiguration, ein Leistungsbündel geschnürt und dann kommt eben dieser Blufftest, wie du es ja schön ausgeführt hast. Soll es denn jetzt nur noch am Preis scheitern? Genau. Also, Commodity-Falle vermeiden. Wie mache ich das denn überhaupt? Ich wäre ein Freund von Nutzenargumentation. Du nicht.
Boah, ich kann es nicht mehr hören. Also, dieses Thema, wir müssen über den Nutzen agieren, wir müssen über den Nutzen agieren. Erstmal ein Konzept aus den 70er Jahren. Ne? Also, ich kann mich an einen Kollegen erinnern, der irgendwann mal kam und sagte, sag mal, Michael, ist doch viel wichtiger, dass gar nicht die Produkteigenschaft, sondern das, was es dem Kunden bringt.
Ja, ganz genau. Mir gefällt das 70er Jahre. Ich bin Anfang der 70er Jahre geboren, bringe also im Gegensatz zu dir schon ein bisschen Seniorität mit. Ich bin ein Freund der Nutzenargumentation. Also, wenn ich es schaffe, zu transportieren, was der Kunde davon hat, dass er mein Produkt, meine Leistung, mein Gerät bezieht und hat davon, dass er Aufwände reduzieren kann, dass er die Qualität seiner eigenen Leistung erhöht, dass er vielleicht Umsatzpotenziale zusätzlich heben kann, dass er sein Risiko reduziert und so weiter und so fort. Wir hatten in einer vorangegangenen Folge auch schon mal das Thema Nutzenpyramide ja angerissen. Da, aus meiner Sicht ist das der Königsweg.
Ja, ja, das ist ja auf dem Papier auch alles richtig. Ne? Also das ist genau das, was man ja immer so schön sagt. Das Problem dabei ist ja nur, dass ich dann immer in diese Inside-Out-Gedankenwelt reinpacke. Und mir nicht, wir haben beim letzten Mal ja auch dieses Persona-Konzept, wo du mich immer nur stirnrunzelnd bei anguckst, nochmal mitgebracht. Aber es geht ja wirklich darum, wo berühre ich denn mit meinem Nutzen jetzt die Alltagsaufgaben meines Kunden?
Ja, aber dann wären wir auch Persona-Konzept, naja, neue Sache, alter Wein in alten Schläuchen, aber so weit sind wir dann doch nicht auseinander. Also wenn du sagst, ja, was hat meine Persona denn von dem Nutzen, von einem mehr an Umsatz, von einem weniger an Kosten, von einem weniger an Personaleinsatz, wenn ich in der Medizintechnik bleibe, bei einem Ultraschallgerät, bei einem Röntgengerät, bei einem Kernspintomographen, wenn ich meine Aufwände reduzieren kann, dann ist das ein messbarer Nutzen, der für mich ein Verkaufsargument ist.
Ja, solange ich, also ich bin bei dir, natürlich will ich den Nutzen nicht negieren, aber solange ich aus dem Kunden heraus denke und nicht, und das machen wir ja leider Gottes die allermeisten Produktmanager, die ich so kenne und Produktentwickler, die denken aus dem Produkt heraus, was könnte das denn für einen Nutzen dem Kunden bringen? Und okay, das ist ja der falsche Ansatz.
Okay, dann sind wir gar nicht so weit auseinander, wie ich das befürchtet hatte. In der Tat, man muss den Kunden da abholen, wo er ist. Also wenn er ein Problem hat mit Aufwänden, mit zu niedriger Qualität, mit zu wenig Wertschätzung, was auch immer, dann kann ich ihn da abholen. Aber nicht, was die Marketingabteilung am grünen Tisch sich ersonnen hat.
Absolut, genau. Ja. So, und warum hast du uns jetzt beinahe das Kölsch wegdiskutiert? Also warum ist der Nutzen wichtig?
Der Nutzen ist halt wichtig, weil ich aus der Commodity-Falle raus möchte. Ich möchte ja weg vom Preis, wie der Podcast heute ja auch heißt. Ich möchte ablenken vom Preis. Und da ist diese Nutzenargumentation aus meiner Sicht ein guter Weg, aus meiner Sicht der Königsweg. Aber es gibt auch noch andere Instrumente, wie ich vom Preis, die Wichtigkeit des Preises reduzieren kann.
Jetzt willst du ablenken. Also erklär mir nochmal, warum der Nutzen der Königsweg sein soll. Weil, also wir haben ja Preis-Leistung, ne? Wir reden ja über Preis-Leistung und mir ist schon klar, dass wir irgendwie die Leistung in den Nutzen packen müssen. Aber ist es dann nicht so, dass wir erst, wenn wir es schaffen, einen uniken Nutzen, also einen nicht vergleichbaren Nutzen aus der Preisfalle rauskommen? Oder glaubst du daran, dass man allein über die Werthaltigkeit den Preis so weit runterspielen kann?
Glaube ich schon. Beispiel Miele. Miele, die Waschmaschine kostet doppelt so viel wie von Bosch, Siemens, AEG. Die schaffen es mit dem einfachen Argument ihrer starken Marke und ihrer dem Image der Langlebigkeit, dass das Gerät doppelt so hält wie eine normale Waschmaschine, schaffen die es auch, den doppelt so hohen Preis zu fordern. Und das seit den frühen 70er Jahren. Mhm. Da habe ich dich.
Okay, ja, verstehe. Also du willst deine Schlaghose anbehalten, ist auch fein für mich. Aber auch da ist es ja wieder so ein bisschen, also du, das steckt ja schon drin, ne? Also wir halten doppelt so lange wie andere Anbieter, auch da habe ich ja wieder eine Unvergleichbarkeit. Oder genau. In dem Moment ist es so eine Vergleichbarkeit, aber ich habe eine Spitzenleistung, eine Leistung, die ich woanders nicht bekommen kann.
Genau, und das, sage ich, ist ein Nutzen für die Hausfrau, für den Hausmann, für den, wen auch immer, denjenigen, der die Waschmaschine befüllt.
unverkennbar. Vielleicht sogar er, der sie bezahlen muss in dem Fall.
Auch der.
Okay, das verstehe ich. Was mache ich denn aber, wenn ich das nicht habe? Also wenn meine Leistung einfach, wenn ich wirklich keine Spitzenleistung habe, wie Miele.
Du willst also rein in die Commodity-Falle. Ich höre das so raus. Spaß beiseite. Es ist nicht ganz so einfach, wie wir das hier Ping-Pong-artig machen. Den Königsweg, den reklamieren wir uns, glaube ich, nicht jeder für sich, aber trotzdem kann man noch mal ein bisschen nachdenken. Man kann zum Beispiel die Waren einfach mal verknappen. Künstlich, ja, man kann sagen, wir haben eine Aktion. Jetzt und jetzt gilt dieser Preis, aber nicht für jetzt und in alle Zeit. Ja? Mhm. Ich reduziere also, ich mache das Angebot künstlich knapp, jetzt bis zum 31.03. habe ich ein Sonderangebot. Oder ich verknappe die Leistung und sage, wir haben hier eine Sonderedition. Ja, ich mache eine Unvergleichbarkeit, bei den Autos zum Beispiel, sehr gerne gemacht. Warum? Um die Vergleichbarkeit zu reduzieren.
Okay, ich muss mich selbst ein bisschen entwirren, was du mir gerade alles erzählt hast. Also wir haben jetzt ja mehrere Dinge, also Unvergleichbarkeit herstellen mit Sondereditionen, das verstehe ich. Da bin ich ja aber immer noch in dem Prozess, wo ich dem Kunden das schon zumute. Verknappung der Ware, ne? Ich habe nur noch 10 Autos auf dem Hof, genau. Ist ja wieder so der Punkt, wo ich den Kunden eigentlich mit künstlichem Druck davon abhalte, überhaupt zu vergleichen, weil ich sage, wenn du dir jetzt noch viel Zeit lässt, mein Freund, dann ist es zu spät vielleicht.
Dann ist es zu spät für dich, ganz genau.
Okay.
Ja, genau, das ist das Thema. Du hast auch nochmal in einem anderen Gespräch, was wir mal hatten, die Idee gehabt, das Thema Bundling dort mit reinzubringen.
Bundling ist sicherlich auch ein Thema, aber lass uns doch noch einmal ganz kurz, okay, Unvergleichbarkeit herstellen, der eine Punkt, aber ich kann ja noch anders auch den Kunden davon abhalten. Also ich kann die Ware natürlich verknappen, um das zu machen. Ich kann ja aber auch mit Ängsten arbeiten. Das machen ja Versicherungen ganz gerne. Ne?
Genau.
Wissen Sie eigentlich, wie viele Einbrüche in der letzten Zeit in Ihrer Gegend stattgefunden haben? Uiuiui. Da würde ich mich aber schnell mal versichern.
Genau. Das spielt mit dieser Base Rate Policy, die wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert haben. Genau. Also ich mache ich arbeite mit Wahrscheinlichkeiten und blase diese Wahrscheinlichkeiten größer auf, als sie sind. Und habe damit plötzlich keine Vergleichbarkeit, sondern ich habe gesagt, okay, ich muss mich jetzt schnell entscheiden. Ich bringe Zeitdruck rein, habe eine zeitliche Verknappung vielleicht dieses Angebots. Jetzt kannst du diese Versicherung bei mir abschließen, später nicht mehr. Oder wenn du vergleichst, ist es vielleicht schon zu spät.
Ja, genau, das ist, glaube ich, eher der Punkt. Ne?
Ja. Ja. Genau. Ja, ist auch ein gutes Ding. Also wir sammeln so langsam. Wie kann ich vom Preis ablenken? Ware verknappen. Preis verknappen, also nur zeitlich bis zu einem bestimmten Datum anbieten, Vergleichbarkeit reduzieren, Sonnenthema, Stichwort Sonderedition. Das Angstargument, was ich auch sehr schön finde, ist der Herdeneffekt. Wieso? Das haben doch alle ein iPhone.
Ja. Oder frag mal in der Werbeagentur, kann ich euch das als PowerPoint rüberschicken? Nein. Wir arbeiten nur mit Apple. Das ist ja, man muss sich ja echt schon rechtfertigen. Also so ein wenn ein Werber irgendwie mit einem Microsoft Notebook durch die Gegend läuft, dann ist der ja, aber das ist auch gut.
Also, ja, ganz genau.
Ja, ganz genau. Ja, genau.
Ich habe in meinem alten Leben mal als Marktforscher in einer Studie mitgearbeitet. Da ging es um Baumaschinen und da war ein sehr renommierter Logistik-Ausstatter und Baumaschinenlieferant. Der hatte eine sehr starke Marktstellung und da ist eben herausgekommen, dass die Nachfrager, wenn sie diesen renommierten Baumaschinenlieferanten gewählt haben, nie in Erklärungsnöte gegenüber ihren Kollegen gekommen sind. Also wenn sich für Baumaschinenlieferant A entschieden haben, haben sie immer alles richtig gemacht. Warum? Weil jeder Baumaschinenlieferant A gewählt hat. Wenn das Gerät nicht funktioniert hat, war er fein raus aus dem Schneider. Warum? Jeder hat ihn gewählt. Wenn er Baumaschinenlieferant B gewählt hätte, großes Risiko für ihn. Großes Risiko, einen Fehlkauf zu tätigen. Warum? Keiner nahm Baulieferant B. Und viel größeres Risiko für ihn, hier eine Fehlentscheidung zu treffen. Also da hat er sich das ganz gut, diesen sozialen Druck oder diesen Herdeneffekt, wie ich es ganz gern nenne, zu nutzen gemacht.
Selbst im B2B, ne? Also ich hätte jetzt ja immer gedacht, okay, du musst Coca-Cola trinken, sonst bist du nicht cool. Ne? Vielleicht geht noch eine Pepsi, aber eine Afri-Cola ist auch schon wieder
hip. Das ist 70er, ne? Also Coca-Cola, du bist da mehr in den 80ern verhaftet, ich sehe das schon.
Ja, ja. Lieber Schulterpolster als Schlaghose. Aber man merkt ja auch schon, man kann ja wahnsinnig viel von diesen Dingern auch kombinieren. Ne? Es ist ja nicht, ich muss mich da entscheiden, sondern was du gerade gesagt hast, der Baustofflieferant A, der spielt natürlich damit auch. Ne? Der kann ja mit seiner Base, also dann auch wieder Base Rate Policy, ne? Ich kann dann sagen, oh, also ein anderer Kunde von mir hat letzte Woche auch mal jemand anderen ausprobiert. Das hat Probleme gegeben.
Genau. Genau. Vielleicht nochmal, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann wir es beim letzten Mal erzählt haben. Ganz kurz nochmal, wer es noch nicht gehört hatte, Base Rate Policy, also die zugrunde liegende Basis, die wird künstlich vergrößert. Also Schadensfall bei einem Versicherer. Wie schnell kann ein Unfall passieren? Thema Berufsunfähigkeit. Das passiert relativ selten. Wenn es passiert, ist es natürlich schlimm. Aber viel mehr Leute sind berufsunfähigkeitsversichert. Und der Fall, wo es tatsächlich eintritt, der ist sehr klein. Das heißt, ein Versicherungsmakler, ein Versicherungsvertreter spielt mit diesem Angstargument und sagt, ich kenne aber in meiner Nachbarschaft jemanden. Und wie schnell passiert es? Es passiert statistisch sehr selten. Aber ich mache plötzlich, um meine Entscheidung zu rechtfertigen, diese Basis sehr groß. Das vielleicht nur so nochmal zur Ergänzung. Ja, was haben wir denn noch?
Ich finde das eigentlich einen ganz schönen Punkt, den wir gerade haben mit dem Baustoffhersteller. Der bringt natürlich Angst rein. Wenn ich bei einem Kunden schon bin mit meiner Leistung, dann muss ich natürlich oder kann ich auch wunderbar versuchen, halt Wechselkosten zu erhöhen.
Ja, ganz genau. Auch ein sehr schönes Beispiel, Wechselkosten, Folgeaufwände. Wenn ich eine IT-Investition vor der Brust habe und von einem Nicht-Betriebssystem oder CRM, ERM-System wechsle, dann habe ich ja nicht nur die Kosten für die Lizenzen, sondern ich habe möglicherweise Schulungsaufwände, ich habe Widerstände in der Belegschaft, ich habe Leute, die möglicherweise kündigen und so weiter. Also wenn man dieses Szenario dann aufzieht und diese Drohgebärde dann voll ausspielt, dann hat man gute Argumente für einen höheren Preis.
Auf jeden Fall. Beziehungsweise ist auch das teilweise das Gefühlte reicht ja schon. Also wenn ich mir Druckerhersteller anschaue, ich habe jetzt das große Gerät da stehen, das war gar nicht so teuer in der Anschaffung. Die Kartusche ist aber wahnsinnig teuer. Aber ich wechsle das jetzt nicht, weil es mir irgendwie komisch vorkommt, wegen dieser kleinen Kartusche das Riesengerät wegzuschmeißen.
Genau, das Lock-in-Effekt, ne,
genau.
Hat eine Zeit lang sehr gut funktioniert, bis die Nachfüllstation kam. Aber die Nachfüllstation für Druckertinte funktioniert ja auch nur so lange, wie die Tinte tatsächlich noch fließt, sobald das Gerät defekt ist. Auch hier wieder Angstargument des OEMs, des Original Equipment Manufacturers, wie man so schön sagt. Dann haftet er nicht mehr für etwaige Schäden. Ne? Also funktioniert in beiden Seiten.
Auf jeden Fall, genau. Genau. Du hast gerade den Punkt Bundling nochmal angesprochen. Auch ein schönes Beispiel, wie man von Preisen ablenken kann. Und so unglaublich oft missverstanden in der Wirtschaft, dass man sich wirklich an den Kopf passt manchmal. Bundling macht natürlich immer nur dann Sinn, wenn ich ein Produkt habe, wo der Preis weniger Bedeutung hat, also die Preissensitivität relativ gering ist, und ich das mit einem Produkt koppel, wo der Preis eine relativ hohe Bedeutung hat, eine hohe Preissensitivität hat. Und ich versuche quasi, die hohe Preissensitivität in der geringen zu verstecken und verschwinden zu lassen.
Genau, auch das wieder, ich mache die Alternativen weniger vergleichbar. Also Burger King, McDonald's, die machen das gegenseitig. Ja, plötzlich ist man nicht mehr bei 3,50 Euro für einen Burger, sondern bei 8,70 Euro, weil man dazu noch irgendwelche Eis, einen Zusatz Eis bekommt und einen halben Liter Wasser, den man eigentlich gar nicht haben wollte.
Solche Geschichten, aber es ist natürlich auch genau der Punkt, warum bundle ich ein Handy zu einem Telekommunikationsvertrag. Den Telekommunikationsvertrag würde ich ganz anders betrachten. Also wir kennen alle noch die Call-by-Call-Anbieter, wo ich einmal in der Woche den Preisvergleich hatte und wo es voll transparent war. Jetzt habe ich auf einmal ein Handy dabei, emotional extrem hoch aufgeladen mit ganz starken Ich-will-haben-Effekten ja auch dabei. Mhm. Und dazu kommt dieser dröge, doofe Telekommunikationsvertrag.
Genau.
Und da verstecke ich diese Kosten ja hinter dem suggerierten, in dem Fall sogar suggerierten, geringen Betrag, den ich für das Handy nur habe. Nur 100 Euro fürs iPhone oder fürs Galaxy oder was man immer auch haben möchte. Und dann macht Bundling natürlich wiederum Sinn, um diese unterschiedlichen Preissensitivitäten gegeneinander auszuspielen.
Okay, also ich höre da trotzdem, auch weil ich es hören will, immer so ein bisschen das Nutzenargument. Das höre ich da doch raus. Weil es eine Rolle spielt. Anders würde sich der Nachfrager ja nicht auf so ein gutes Angebot einlassen. Ich habe noch einen ganz schönen letzten Punkt hier. Und dann, glaube ich, kommen wir so langsam zur Zusammenfassung. Der Effekt des relativen Beitrags. Also, wenn ich es schaffe, mehr im B2B-Kontext, wenn ich es schaffe, die Investitionssumme, die jetzt für mich ansteht.
Also den Preis meinst du?
Bitte?
Du meinst den Preis.
Investitionssumme hört sich schöner an, oder?
Ja.
Kosten, ganz furchtbares Wort. Kosten vermeiden.
Okay, Kosten ist
Investitionssumme. Furcht, ja. Also, wir sprechen über die Investitionssumme. Die gilt es klein erscheinen zu lassen, wenn ich sie im Gesamtkonzert der Ausgaben zur Medizintechnik, zur IT, zum Beratungshonorar, zu den Ausgaben, die ein Nachfrager eben jährlich ausgibt. Wenn ich das schaffe, dann wirkt mein Preis plötzlich doch sehr, sehr klein.
Also das ist jetzt so der Fall, wo du sagst, Werbeagentur, guck mal, wie viel Personalkosten ihr habt. Da ist doch egal, ob der Drucker jetzt 1.000 oder 1.500 Euro kostet.
Ganz genau. Ganz genau. Und wenn ihr den Drucker für 1.500 Euro nehmt, 1.500 ist übrigens schöner als 1.500, 1.500 Euro nehmt, dann habt ihr vielleicht noch, schafft ihr es mehr zu drucken, ihr schafft weniger Wartungseinsätze und so weiter. Da bin ich wieder bei meiner Nutzenargumentation.
Das Schöne ist aber, dass du jetzt auch direkt nochmal zwei Dinge gesagt hast. Also Investition, warum Investition lieber als Preis? Ganz klar, weil ich damit mit einer Investition auch immer eine Rendite verbinde. Also auch da relativiere ich schon. Und dann eigentlich eine wunderbare Überleitung zur nächsten Woche nochmal. Warum sind denn 1.500 nicht so schön wie 1.500?
Genau, das Thema Preiskommunikation, also der Weg zum Preis, wie kommuniziere ich einen Preis geschickt, smart und lasse ihn klein aussehen, das dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, die Zuhörer haben es trotzdem verdient, nochmal eine kurze Zusammenfassung zu bekommen. Also bei der Preiskommunikation im weiteren Sinne geht es erstmal darum, die Wichtigkeit des Preises, die Preissensitivität zu senken.
Genau. Das kann ich zum einen bringen über Unvergleichbarkeit, über die relevante Nutzenkommunikation, die du schon hattest.
Ja, jetzt habe ich dich zum Glück so ein bisschen überzeugt. raus aus der Commodity-Falle, also gar nicht über Commodity reden, sondern versuchen, das Leistungsbündel aufzuladen, die Ware zu verknappen.
Ja? Beziehungsweise vielleicht ganz generell zu versuchen, den Vergleichprozess zu unterbinden. Ob ich das jetzt über Warenverknappung, Angst oder sozialen Druck mache. Also ich versuche einfach den Vergleichprozess gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Genau. Hat jeder Herdeneffekt, hat jeder, also du am besten auch. Mhm. Wechselkosten, Drohszenario aufziehen. Was kann alles passieren, wenn du nicht bei mir kaufst?
Ja.
Folgeaufwände. Und der letzte Punkt, Effekt des relativen Beitrags. Der Beitrag dieser Investition ist doch wirklich klein im Gesamtkonzert und du solltest das nicht riskieren.
Genau, beziehungsweise würde ich dann nochmal ganz kurz ergänzen, das Bundling, das haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen, aber auch da, ich verstecke halt ein Produkt mit einer hohen Preissensitivität hinter einem Produkt mit einer geringen Preissensitivität.
Genau. Ja, dann sind wir zu diesem ersten Thema, zu dem ersten Ritt durch das Thema Preiskommunikation soweit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns weiterhin auf Rückmeldungen unter michael@maschinenraum-podcast.de oder an mich nach eine E-Mail an jan@maschinenraum-podcast.de. Gerne abonnieren, liken, followen. Das hilft uns bei der weiteren Themensuche, was gut ankommt, um Sie da abzuholen und Ihre Betriebstemperatur Ihrer Marketingmaschine wirklich mal in den Bereich über 100 Grad zu bringen.
Genau. Schreiben Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Tschüss. Tschüss.